Studio Gelbes Haus, der Podcast der Städtischen Museen Esslingen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Studio Gelbes Haus. Ihr habt ein Weilchen warten müssen, bis wir wieder ins Studio kamen, aber wir finden, das Warten hat sich gelohnt. Und wir wünschen euch deshalb viel Vergnügen mit unserer ersten Folge im Jahr 2024. Ich bin Christiane Benecke.
Und ich bin Hans-Jörg Albrecht. Und heute ist bei uns im Studio Daniel Kowalewski, der Gründer der Esslinger Hutmanufaktur Wasni. Sein Team produziert in Esslingen auf nicht ganz alltägliche Weise Hoodies und Sweatshirts. Herr Kowalewski, schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Was macht Ihren Betrieb so besonders?
Das fängt schon beim Namen an, also Wasni. Das steht für Wenn anders sein normal ist, die ersten Buchstaben aneinandergereiht. Wenn anders sein normal ist, ergibt Wasni. Und das steht für unsere inklusive Unternehmensidee. Bei uns arbeiten Menschen mit und ohne Schwerbehinderung gemeinsam zu gleichen Teilen. Und ansonsten sind wir ein ganz normales Unternehmen. Also für uns gelten die gleichen Rechte, Pflichten wie für andere auch. Es sind sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze. Mindestlohn gilt für uns und so weiter. Aber uns geht es darum zu beweisen, dass es möglich ist, langfristig wirtschaftlich erfolgreich zu arbeiten, mit oder trotz oder gerade wegen einer besonderen Belegschaft.
Wie kam es denn dazu, dass Sie sich für diesen Weg entschieden haben? Das ist ja nicht ganz alltäglich.
Wie viel Zeit? Die lange Version, die kurze?
Gerne die lange. Wir schneiden das dann ansonsten. Okay.
Ich komme eigentlich aus dem Norden, nein. Ich hatte, bevor ich Wasni gegründet habe, das ist jetzt 8,5 Jahre, davor habe ich 13 Jahre lang in der Industrie gearbeitet, erst 8 Jahre bei der Firma Metabo in Nüttingen und das waren Elektrowerkzeuge und dann hatte ich mir da schon ein bisschen so die Sinnfrage gestellt und dann habe ich gewechselt und war danach 5 Jahre auf der Ostalb bei der Firma Carl Zeiss, Meditech, also Operationsmikroskope und genau, es waren so aber verschiedene Dinge. Ich habe mich nie entschieden, da hinzuziehen. Also ich habe weiterhin in Esslingen gewohnt, hatte also eine weite Anreise. Dann ist Zeiss schon ein kleiner Konzern, auch irgendwie so politische Geschichten. Also es waren so einfach verschiedene Dinge. Ich kann gar nicht genau sagen, was es ganz genau war. So verschiedene Faktoren, die mich dazu entschieden haben, mich da hinzuziehen. Und dann war für mich auch klar, dann bleibe ich dort auch nicht. Und dann war so mein Gedanke, suche ich mir was anderes. Also ich war dort im Bereich Produktion, Logistik, war der Abteilungsleiter. Und hatte dann die Idee, dann suche ich mir halt sowas Ähnliches einfach hier in der Gegend. Und ich war so Ende 30 und habe gedacht, wenn ich aber schon mal kündige, dann mache ich doch eine Auszeit, mache ich einfach mal ein Jahr was ganz anderes. Hatte ursprünglich Reisen im Kopf. Mich hat dann nicht so richtig ein Land angesprungen, habe so mal hin und her gegrübelt. Und dann weiß ich noch, war ich zu Weihnachten bei meinen Eltern im Norden, zu Weihnachten. Und da war ein Bericht im Radio über den Bundesfreiwilligendienst. Das ist der Nachfolger vom Zivildienst. Und da kam im Radio ein Bericht über das einjährige Jubiläum und dass das gut angenommen worden wäre, außer von Älteren. Und älter ist man ab 27, also ich war dort schon älter. Und das hat mich direkt angesprochen. Ich hatte schon mal einen Zivildienst gemacht im Krankenhaus, im Pflegebereich, wollte das eigentlich damals schon mit Menschen mit Behinderung machen. Das hat aus verschiedenen Gründen nicht geklappt und dann habe ich mir gedacht, das kann ich ja nachholen. Und habe dann gedacht, okay, dann mache ich ein Jahr Bundesfreiwilligendienst, gehe komplett raus und habe mich dann hier in Esslingen beworben, an der Rohrecker-Schule auf dem Zollberg, Schule für ein sonderpädagogisches Zentrum. Und ich war dort, also habe mich vorgestellt, die fand es cool, dass ein Mann kommt, der auch noch älter ist. Und dann hat es geklappt, dass ich dann für ein Jahr an der Schule arbeiten konnte. Und dann war ich da für ein Jahr pädagogische Hilfskraft im Bereich Kinder mit geistiger Behinderung, so 10 bis 14 Jahre. Und ja, dann war für mich nach ein paar Monaten schon klar, dass heute sage ich immer, dass ich nicht in die alte Welt zurück kann, sondern dass ich irgendwas machen möchte mit einem gemeinnützigen Charakter. Und dann habe ich mich intensiver damit auseinandergesetzt, wie sieht denn die Arbeitswelt für Menschen mit Behinderung aus? Und dort gibt es so einen die Werkstätten, so wie in Essing die WK oder Neckartal-Werkstätten oder wie sie sonst heißen. Und es gibt ja, also ich sage mal, es gibt Menschen, die sind, also es ist ein guter Betreuungsschlüssel, ist ein sehr geschützter Rahmen. Und ich denke, es gibt Menschen, die dort einfach sich wohlfühlen. Und gleichzeitig gibt es aber Menschen, die dort unterfordert sind oder wären und deshalb gar nicht erst dorthin wollen. Und es gibt so andere Kritiken, der Mindestlohn zum Beispiel in der Werkstatt, oder es gibt gar keinen Mindestlohn. Der durchschnittliche Stundenlohn ist unter 2 Euro. Es sind keine sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze. Also es gibt auch berechtigte Kritiken. Die Menschen, die dort nicht hinwollen, haben gleichzeitig das Problem, dass sie in klassischen und klassischen Firmen auf keine Chance bekommen. Eigentlich ist es so, dass ganz normale Firmen müssen eigentlich zu 5% Menschen mit Schwerbehinderung beschäftigen, wenn sie mehr als 20 Mitarbeiter haben. Tatsächlich wird diese Quote gar nicht erfüllt. Die ist in Baden-Württemberg irgendwo bei 4%. 5% wären eigentlich schon zu wenig. Die müsste eigentlich eher bei 8% liegen. So, und habe ich dann weiter recherchiert und dann bin ich darauf gestoßen, dass es sogenannte Inklusionsunternehmen gibt. Wir sind ein solches. Wir sind ein sogenanntes Inklusionsunternehmen. Und es ist also rechtlich festgelegt, dass dort 40-50% Menschen mit Schwerbehinderung arbeiten. Und die Idee ist, dass diese Inklusionsunternehmen so diese Lücke schließen. Die können aber den ganzen Bedarf auch nicht decken. Die Idee ist, dass Unternehmen wie wir so Leuchtturmprojekte sind, die einfach zeigen, dass das funktionieren kann und damit auch rausgehen, zum Beispiel in Podcasts und davon erzählen und damit versuchen, andere zu inspirieren und ja, idealerweise, dass andere Menschen diesem Beispiel folgen und auch den Weg gehen.
Da würde ich gerade kurz einsteigen. Was muss man dann also mitbringen, wenn man bei Wasni arbeiten möchte?
Das kommt drauf an, wo ich arbeite. Also wenn es im Handwerk, also wir haben ja verschiedene Bereiche, also wir nähen komplett selber, also wir kaufen wirklich nur den Stoff ein, schneiden den dann zu, dann wird er genäht und dann gibt es noch verschiedene Schritte im Nachhinein, Qualitätsprüfung, Kordel einziehen, das muss bedruckt werden, das muss eingepackt werden, da geht es um handwerkliches Geschick. Das ist wichtig. Wenn jemand neu bei uns beginnt, dann machen wir immer erstmal einen Schnuppertag. Das, also für beide Seiten ist es einfach gut, dass man einfach mal einen Tag bei uns verbringt und wir umgekehrt auch einfach sehen können, was diese Person kann und wie sie vielleicht auch ins Team passt. Und wenn das klappt, dann vereinbaren wir ein längeres Praktikum über 1-2 Wochen und dann schauen wir einfach, wie es zusammenpasst. Und das kann dann auch noch länger dauern, also es kommt einfach ganz stark drauf an. Also wir haben zum Beispiel, ich weiß nicht, wo es auch darum geht, also es gibt ja verschiedenste Formen von, also unendliche Formen wahrscheinlich von Behinderungen. Wir haben auch Menschen mit psychischen Erkrankungen bei uns. Und da geht es eigentlich weniger um die Frage, was die Menschen können, sondern da geht es auch einfach um die Frage, einen richtigen Rhythmus zu finden. Yeah. Also da vielleicht ist es nicht möglich, direkt morgens gleich um 8 Uhr zu beginnen, vielleicht aufgrund von Medikation. Und dann ist einfach viel ausprobieren, was ist so die richtige Arbeitszeit, zu welcher Zeit, sind es vielleicht 3 Tage nur oder sind es 5 Tage. Das sind einfach so verschiedene Dinge, die wir einfach dann ausprobieren und dann auch immer wieder anpassen können. Mhm. Genau.
Wie viele Menschen arbeiten bei Ihnen?
Mittlerweile sind es 14 Personen, 14, die bei uns arbeiten. Okay, genau. Cool. Haben zu dritt begonnen und dann sind wir so jedes Jahr ein bisschen gewachsen. Yeah, und vor 3 Jahren ein bisschen mehr, weil so eine TV-Doku über uns gab. Und jetzt sind wir 14 Menschen.
14 Menschen und bilden Sie auch aus?
Wir haben tatsächlich auch einen Auszubildenden, ja. Jetzt weiß ich gar nicht ganz genau. Der ist also Kaufmann für Bürokommunikation mit dem Schwerpunkt E-Commerce. Genau, das war jemand, der bei einer anderen Firma gearbeitet, die während der Ausbildung geschlossen haben und dann hat er sich bei uns gemeldet und das passte zu dem Zeitpunkt einfach sehr gut. Wir brauchten dort jemanden und genau, der macht bei uns eine Ausbildung.
Also Sie haben ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten und Anforderungen. Wie würden Sie das Betriebsklima beschreiben?
Ja, fantastisch natürlich, wenn Sie mich fragen. Nein, ich denke schon, dass wir ein gutes, besonderes Betriebsklima haben. Und das ist auch ein Punkt, der mir einfach sehr wichtig ist. Also wenn es darum geht, was ich glaube, warum Inklusion funktioniert, dann finde ich, es spielt eine große Rolle. Also Prozess ist so das eine Thema, dass es stark standardisiert ist, dass man einfach schaut, wenn Fehler passieren, dass man immer wieder guckt, was kann man auch verbessern, was kann man vereinfachen. Wir arbeiten viel mit Farben, mit Zahlen, mit Codes. Und das sage ich mal gleich dazu, das sind ja Dinge, die sowieso jedes andere Unternehmen auch macht. Also es ist schon mal nicht so besonders. Und das andere ist zum Thema Menschen, die bei uns arbeiten, dass ich finde, dass ich wünsche mir mal, dass Wasni ein sicherer Hafen ist, so nennen wir das Safe Space, sicherer Hafen, dass jeder an diesem Ort sich wohlfühlt und sein kann, wie er ist. Und vielleicht so 2 Beispiele. Ich habe gerade schon mal erzählt, wir haben auch bei uns Menschen mit psychischen Erkrankungen und da war eine junge Dame recht neu bei uns und das war eine Pausensituation, da saßen alle zusammen und dann sagt sie, hey Daniel, ich habe gerade eine depressive Phase, kann sein, dass ich zwischendurch mal rausgehe und weine. Und ich habe gedacht, ui, hier vor allem, wollen wir nicht zu zweit sprechen, gehen wir mal in den Raum. Und das war eigentlich total cool, diese Offenheit, weil dann hat sich jemand anders eingemischt und hat gesagt, hey, cool, dass du das erzählst. Wie sollen wir denn damit umgehen, wenn das passiert? Sollen wir dich alleine lassen oder brauchst du Unterstützung? Und das hatte wiederum zur Folge, dass die Leute gemerkt haben, dass es gar nicht schlimm ist, sich mit seinen Themen zu zeigen. Also, dass man ganz offen damit umgehen und dass man nicht ausgelacht wird oder etwas. Und das, finde ich, hat einfach, ja, macht natürlich auch viel fürs Betriebsklima aus. Und dann, auch wenn ich mit BWLern spreche, für die Motivation und damit ja auch wiederum für die Produktivität. Genau, es macht also einfach viel aus. Und vielleicht noch so ein anderes Beispiel. Bei uns arbeitet Diaprak, die ist gehörlos, die ist seit Anfang an dabei. Und wir konnten ja nicht gebärden. Und am Anfang gab es eine Gebärdensprachdolmetscherin, die dann übersetzt hat und auch so zeigen, wie Dinge funktionieren. Das geht recht einfach. Man macht einfach das, was man denkt, was richtig ist. Nur wenn die Japak dann Montagmorgens kommt und vielleicht nicht so gut drauf ist oder in der Pause, kriegt sie ja nicht mit, wenn die anderen so sprechen. Und dann haben wir gesagt, wenn Japak unsere Sprache nicht sprechen kann, dann lernen wir ihre. Und dann haben wir damals, die und ich waren zu Beginn da, waren bei der Volkshochschule, haben einen Kurs gemacht und dann mit jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin mehr, haben wir auch immer Gebärden gelernt. Mittlerweile kommt eine Gebärdensprachdozentin zu uns und das ist für mich so einfach eine Einstellungsvoraussetzung, einfach die Bereitschaft, auch diese Sprache zu lernen. Wir haben ja das Glück, dass die Japak da ist, wir können täglich üben. Aber so zum Beispiel wieder in Pausensituationen oder auch zwischendurch kann man einfach sprechen miteinander, schönes Wochenende wünschen oder fragen, wie war dein Wochenende, wie geht's dir?
Großartig.
So sollte es eigentlich überall sein.
Das ist immer für mich das Beispiel, was bedeutet Inklusion? Und das ist für mich eigentlich Inklusion. Da ist jemand, der spricht nicht unsere Sprache und dann lernen wir ihre. Und das muss man nicht perfekt können. Wahrscheinlich könnten wir mit anderen gehörlosen Menschen gar nicht so gut sprechen, weil wir vielleicht so eine eigene Sprache haben. Ich denke, es ist einfach nur einfach wichtig, dass diese Menschen auch gesehen werden und dass wir dann einfach schauen, wie wir diese Teil des Teams sein können.
Finde ich toll. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass Sie sich entschieden haben, Hoodies zu produzieren? Sie hätten ja auch sagen können, ich werde jetzt Bäcker und wir backen gemeinsam.
Ja. Hätte ich wahrscheinlich mehr Affinität zu gehabt. Oder ich sag mal, Chipsproduktion. Also Kartoffelchips. Zufall. Also mir waren so zwei Dinge wichtig das war schon ein längerer Weg, nachdem ich aus dem Bundesfreiwilligendienst draußen war. Also die erste Entscheidung stand, ich möchte ein Inklusionsunternehmen gründen. Und dann war die Frage, was machen wir denn eigentlich? Und zwei Dinge, die mir wichtig waren. Das eine war, dass wir etwas herstellen. Also die meisten Inklusionsunternehmen, die es gibt, sind im Dienstleistungsbereich. Cafés, Reinigung, Gartenlandschaftsbau. Ich wollte gerne, dass man was einfach am Ende in der Hand hat. Und das Zweite, was mir wichtig war, die meisten Inklusionsunternehmen, die es gibt hier in der Gegend, sind in der Trägerschaft von Caritas, Diakonie und so weiter, also von den Wohlfahrtsverbänden. Ich sage immer gleich dazu, ich habe gar nichts gegen die. Ich habe nur erzählt, dass es mir darum geht, ja zu beweisen, dass es möglich ist, wirtschaftlich erfolgreich auch zu arbeiten. Und ich finde es einfach glaubwürdiger, wenn es ein privates Unternehmen ist, so wie das andere Unternehmen auch sind. Und sonst war meine Sorge, dass es schnell so einen karitativen Touch hat. Und genau deshalb ist es ein privates Unternehmen. Die Frage, was wir machen, das war dann einfach eine längere Suche. Ich war auch schon ein bisschen verzweifelt und war dann durch Zufall bei einer befreundeten Modedesignerin, Esther Hack, auch aus Esslingen, die hatte Taschen gemacht aus Werbeplan und die hatte auch so im Kopf, ob sie nicht vielleicht was anderes machte. Da war so die Idee, T-Shirts aus Merino-Wolle zu machen. Und dann hatten wir mal zusammen gesprochen. Dann war so die Idee, wir können uns doch zusammentun. Sie mit der Textilien-Idee und ich mit der Idee des Inklusionsunternehmens. Und dann waren wir auch 2-3 Monate unterwegs, haben Trigema besucht und verschiedene Stoffhersteller und hatten einfach schon ein bisschen recherchiert. Und hat sie mir irgendwann gesagt, sie hatte damals noch einen Archivstraßenladen, dass sie umziehen muss, hat den Bandscheibenvorfall gesagt, hey, es geht gerade nicht, müssen ja warten. Und ich habe gesagt, ich kann nicht mehr warten, also ich muss loslegen. Und dann hatte ich mich von der Merino-Wolle verabschiedet und dann war aber klar, ich bleibe bei dem Thema Bekleidung und hatte so ein bisschen im Kopf, so ein bisschen Armed Angels ist so eine ganz bekannte, faire Marke, dass wir einfach sagen, ökologisch, also für mich war klar, sozial und ökologisch, das gehört dann zusammen, dass wir Kleidung aus Bio-Baumwolle nähen, T-Shirts, Pullis, Jacken, Hosen, also ich hatte das komplette Programm im Kopf. Dann hatte ich Mitarbeiterin gesucht über das Arbeitsamt, über die Jobbörse und da haben sich mehrere beworben und da ist die Nadine und die Japak, die sind auch immer noch bei uns, die waren dann da und dann hatten wir wollten zum Sommer eröffnen und da war der Gedanke, dann beginnen wir mit T-Shirts. Also wir hatten eröffnet zu Esslingen Funkelt, das ist die lange Einkaufsnacht Anfang September. Und wir hatten Muster genäht und Stoff bestellt, 400-500 Meter, der dann 2 Wochen vor der Öffnung kam. Und ich habe den gewaschen und das war eine Katastrophe. Der wurde immer schmäler, der wurde immer länger. Es war dann klar, wir können diesen Stoff nicht verwenden. gab viel Ärger mit dem Lieferanten. Eigentlich müsste ich dem heute dankbar sein, weil dann war klar, wir können das nicht machen. Und der Idee war als zweites, als nächstes schon Hoodies zu machen. Und dann haben wir, oder Nadine, die unsere Maßschneiderin, hat dann Schnitte entworfen. Wir haben Muster genäht dann von kürzester Zeit, dass wir wenigstens zur Öffnung einfach Muster da haben. Und dann waren das Hoodies und dann war es wirklich die Nacht, der Abend vor der Öffnung, dass wir gesagt haben, wir müssen doch irgendwie was Besonderes anbieten. Die Menschen kommen eh zu uns und können nichts mitnehmen. Und dann ist da die Idee geboren, dass wir sagen, dann soll doch der Kunde, die Kundin selbst entscheiden, welche Farbe die Bündchen bekommen, ob das mit Tasche ist oder ohne Tasche, welche Farbe die Kordel bekommt, welche Farbe das Innenfutter von der Kapuze bekommt. Und das war so die Geburtsstunde des Konfigurators eigentlich, wie es ihn heute noch gibt. Dann haben wir eröffnet am nächsten Tag. Und das kam dann einfach gut an. Also die Leute haben, das wurde gut angenommen, die Farbkombination. Dann haben wir später auch Reißverschlüsse gebracht, die in verschiedenen Farben sind. Anfangs waren das alles noch 5 Farben, heute haben wir 30 verschiedene Farben. Das hat sich schon stark entwickelt. Dann kamen Menschen, die sagten, finde ich cool, was ihr macht, aber ich mag keine Kapuzen. Dann haben wir Varianten gebracht ohne Kapuze. Dann wurde gefragt, macht ihr das auch für Kinder? Dann haben wir das für Kinder angefangen. Und dann noch ganz entscheidend kam ein junger Mann zur Eröffnung, Richard, ich weiß noch seinen Namen, ein großer, schlanker Mann, der gesagt hat, er hat immer das Problem, dass er viel zu große Klamotten kaufen muss, nur damit die Ärmel lang genug sind. Und dann trägt er also XXL, obwohl der eigentlich auch ein M tragen könnte, hat er gefragt, könnt ihr mir nicht ein M-Pullover nähen, aber in der Länge von XL. Und das haben wir dann gemacht und das passte ihm ganz hervorragend und ich bin durch die Gegend gelaufen, ich habe nur noch große, schlanke Männer gesehen in der Stadt. Und dann haben wir angefangen, Maßänderungen zu machen, dass man sagt, man kann bei uns auch immer die Ärmel, die Rumpflänge, die Weite anpassen. Anfangs haben wir dafür 5 € extra genommen und dann haben wir gesagt, was nie, wenn anders sein normal ist, das gilt ja nicht nur für uns als Team, sondern das gilt genau so für die Kundinnen und Kunden und haben dann gesagt, dann gibt es einfach einen Preis, ist egal, ob jemand kleinwüchsig ist oder 7XL, das ist einfach der gleiche Preis und egal, ob ich jetzt meine Ärmellänge verändern muss oder nicht. Und das war dann, ja, das war der Hoodie-Konfigurator. Anfangs haben wir den nur in Essling angeboten, im Laden. Dann haben wir festgestellt, es gibt sonst niemand anders in Deutschland, der das macht. Und haben dann Geld gesammelt, um einen Online-Shop zu finanzieren, in dem auch diese Konfigurationsmöglichkeiten da sind. Und das ist das, was es heute auch noch gibt. Also wasnie.de gibt es den Konfigurator und ich kann mir anzeigen lassen, wie welche Farbkombinationen aussehen. Ich kann mich vermessen, ich kann meine Maße eingeben oder ich bestelle einfach eine Größe L und sage, mach die Ärmel 2 cm länger. Und ja, so hat es begonnen und so ist es dabei geblieben.
Das ist großartig. Wir haben jetzt viel über die sozialen Aspekte gesprochen, auch über die technischen schon. Der Anlass unseres heutigen Gesprächs ist ja unsere Ausstellung Garnestoffe, Waren vom Wert des Textilen, in der es um die sogenannte textile Kette geht. Also von der Faser zum Faden, zum Stoff, zum Kleidungsstück bis hin zum Müll. Oder Recycling, je nachdem. Vielleicht beginnen wir da auch nochmal ganz am Anfang. Also welche Fasern verwenden Sie? Wo kriegen Sie Ihre Stoffe her?
Also wir arbeiten bei den Zwetschstoffen mit 100% Biobaumwolle. Arbeiten von Anfang an schon mit einem Partner zusammen. Ein Großhändler, der in Berlin sitzt, Lebenskleidung. Ist ein Großhändler, der ausschließlich mit fairen Stoffen arbeitet. Und für uns ganz wichtig, also bei der ganzen Gründung von Wasnie, das, was ich am meisten unterschätzt habe, war das Thema Beschaffung, also Stoffbeschaffung. Ich habe das Beispiel mit den T-Shirts gerade schon erzählt. Yeah. Und wir waren damals klein und wir sind heute auch für einen Produzenten von Stoff immer noch klein. Also ist schon schwierig, dann dort kaufen zu dürfen. Und das ist ganz gut, dass wir da mit einem Großhändler zusammenarbeiten und der dann auch das Know-how hat, der die Qualitätsprüfung macht, der auch vor Ort Besuche macht und sich das vor Ort anschaut und der auch immer wieder prüft, hey, wo kommen denn die Fasern her? Also wo kommt die Baumwolle her? Wo wird das Garn gesponnen? Wo wird gefärbt? Und der sich das vor Ort anguckt, das könnten wir gar nicht leisten. Und das ist das Gute, dass wir dort einen Partner haben, der auch selber wiederum zertifiziert ist. Also wir achten auf das GOTS-Zertifikat, also ein Zertifikat aus Kombination aus sozialen und ökologischen Kriterien. Der Großhändler ist zertifiziert und alle in der Kette sind ebenfalls zertifiziert. Also ich gehe mal rückwärts, also der Stoff kommt aus Portugal, der wird dort gestrickt und gefärbt. Und die Baumwolle und das Garn kommt aus der Türkei. genau. Und das sind dann einfach schon sehr kurze Wege. Noch besser wäre natürlich, wir würden auch gleich in der Türkei stricken und färben. Das hatten wir auch mal eine Zeit lang, aber da hatten wir wiederum einfach qualitative Probleme mit dem Einlaufen. Also das Zertifikat besagt, dass gewisse Stoffe auch verboten sind, logischerweise, die es in anderen Stoffen gibt, die das Einlaufen zum Beispiel deutlich einschränken. Da hatten wir einfach in der Türkei Probleme. Ich habe meine Zeit lang, ein Jahr lang, immer Stoff mit nach Hause genommen, gewaschen, wieder ausgelegt, und das ist nicht praktikabel. Und jetzt, deshalb gab es den Umzug nach Portugal.
Mhm. Wenn der Stoff dann in der Mettinger Straße ist, finden dann alle weiteren Verarbeitungsschritte tatsächlich dort auch statt?
Da finden alle Verarbeitungsschritte statt. Also wir kaufen wirklich nur den Stoff an. Heute Morgen kam schon eine große Palette aus Portugal. Sonst kaufen wir noch einen Reißverschlüsse, Kordeln und das Garn. Und das kommt alles aus Deutschland. Etiketten auch noch. Etiketten kommen aus Göppingen. Kommen ganz nachher. Und danach findet wirklich alles bei uns statt. Also wir haben schon von Anfang an digital gearbeitet. Also die Schnitte werden bei uns digital erstellt. Dadurch ist es für uns auch relativ einfach, so Maßänderungen zu machen. Also die Ärmel zu verlängern oder Rumpf zu verlängern. Dann werden die Schnitte vorbereitet, dann schneiden wir selber zu. Anfangs haben wir das mit der Schere gemacht, das hat sich mittlerweile auch geändert, deshalb sind wir umgezogen, leider, aus der Küferstraße in die Weststadt, weil wir einfach mehr Platz brauchten. Ja. Und heute wird das mit einem CNC-Cutter gemacht, also wie so ein kleines Pizzamesser, was den Stoff ausschneidet. Das machen wir selber, dann werden die Stoffe reingeräumt in Kisten, es gibt pro Hoodie eine Kiste, und dann wird genäht. Das machen wir alles selber. Dann gibt es eine Qualitätsprüfung, die Kordel wird eingezogen, nochmal ein bisschen was gebügelt. Dann gibt es Menschen, die wollen gerne unser Logo drauf haben oder ein Firmenlogo. Das gibt es auch als Möglichkeit, dass wir das dann bedrucken, und dann wird es entweder wird dem Kunden Bescheid gegeben, der Kundin, dass sie es abholen können, oder wir schicken es. Das ist mittlerweile das meiste, dann schicken wir es raus.
Sie haben auch eine eigene Designabteilung, die sich genau darum kümmert.
Das Design haben wir ausgelagert an unsere Kundschaft. Also das ist ja praktisch.
Ja, das ist ja noch besser.
Dadurch, dass die Kundin halt selbst den Hoodie designt. Natürlich haben wir wir haben so Vorgaben, wir haben so verschiedene Schnittvarianten, dreigeteilt, zweigeteilt oder so ein Raglan-Schnitt oder wie auch immer. Das haben wir natürlich schon, das machen wir bei uns selber. Aber welche Farbe jeder einzelne Bestandteil bekommt, das entscheiden die Kundinnen selber.
Und wie setzt sich der Preis dann zusammen? Gibt es da einen Unterschied zum herkömmlichen Kleidungsstück von der Modekette zum Beispiel?
Kommt drauf an, welche. Aber Preis, also mir war schon von Anfang an wichtig, dass es kein super Premium-Produkt ist. Also ich denke, es würden bestimmt auch Leute Hoodien für über 100 Euro kaufen bei den Möglichkeiten, die wir bieten. Die Idee war, dass es schon vergleichbar ist. Armed Angels hatte ich vorher mal genannt. Da kostet eine Kapuzenjacke 89 Euro. Das ist vergleichbar mit uns. Trigema, eigentlich einer der ganz wenigen, die auch in Deutschland produzieren. Da haben wir uns ein bisschen dran orientiert, dass wir auf dem Preisniveau liegen. Und damit liegen wir schon zu etablierten Marken sicherlich ganz gut. Wer sonst bei Primark oder H&M kauft, das ist auf keinen Fall vergleichbar. Funktioniert bei uns nur, weil wir halt direkt verkaufen. Also natürlich ist es bei uns, wir zahlen mehr Geld für den Stoff. Wir haben höhere Löhne natürlich als in Portugal oder in Asien. Und was bei uns in der Kalkulation einfach nicht reinpasst, ist noch eine Marge für den Händler oder die Händlerin. Deshalb verkaufen wir ausschließlich direkt, also entweder über den Laden, über den Online-Shop oder direkt an Firmen, die vielleicht ihre Mitarbeiterinnen ausstatten. Und da geht es, als Preis beginnt für Erwachsene über 69 Euro und Rundhalspullover, 79 mit Kapuze, 89 mit Reißverschluss.
Eine philosophische Frage. Was wäre, wenn alle so produzieren würden wie Sie?
Oh, keine Ahnung. Das ist weit weg. Schwer zu sagen. Ich glaube nicht, dass wir die Lösung sind, für dass es alle so machen müssen, weil, also ich habe ja gerade über Preise gesprochen, und mir ist völlig bewusst, dass sich das auch nicht jeder leisten kann, das, was wir tun. Von daher denke ich mal, gibt es immer verschiedenste Ansätze. Also ich sage immer, der nachhaltigste Pulli ist der nicht gekaufte. Da beginnt schon mal, und dann gibt es Möglichkeiten, auch meine Sachen zu reparieren. Was wir neu anbieten, dass wir sagen, wir reparieren Hoodies, egal ob die von uns kommen oder von anderen, dann kann man die Gebrauch kaufen, und wenn die Ketten durch sind, dann kann man einen neuen kaufen, dann natürlich bei uns. ich würde mir schon wünschen, dass das mehr Wert auf Ökologie gelegt wird. Also ich habe mal gelesen, die Textilindustrie ist so die zweitschmutzigste nach der Ölindustrie. Und das ist einfach nicht gut. Und wenn man sich mal genauer anschaut, wie woanders produziert wird. Ich weiß nicht, das Beispiel H&M, das war mal, die haben dann rausgestellt, ja, wir machen jetzt auch, wir machen ein Pilotprojekt und zahlen in einer Firma den Mindestlohn, wo ich denke, das braucht ihr doch nicht ausprobieren. Also, das wird funktionieren. Das finde ich ein bisschen absurd. Genau, das ist dann einfach, das würde ich mir einfach wünschen, dass da mehr Wert draufgelegt in der Kette und dass man einfach, es ist halt einfach weit weg. Die meiste Produktion passiert halt in Bangladesch, China oder sonst wo und das ist natürlich für uns irgendwie weit weg. Würde ich mir einfach wünschen, dass die ganze Kette betrachtet wird und ja, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören? Also genau, Lieferkettengesetz ist so ein Thema, Siegel, es gibt so ein Siegel von der Bundesregierung, grüner Knopf, was wirklich halblebig ist, also wo sich nicht angeschaut wird, welche Phase wird denn verarbeitet, wie wird auf dem Baumwolf, also auf dem Feld gearbeitet, spielt überhaupt keine Rolle. Da geht es rein um die Konfektion, wie genäht wird. Das ist einfach nur so ein kleiner Bereich, wo ich mir denke, warum, also warum, wieso nicht gleich konsequent und ja.
Sind Sie da im Austausch mit anderen Unternehmen in der Textilbranche? Gibt es ähnliche Nischenanbieter, die ähnlich arbeiten? Vorhin hatten Sie gesagt, dass Sie tatsächlich in eine Lücke gestoßen sind mit dem Konfigurator. Ja. Gibt es Trittbrettfahrer?
Ja, es gibt leider noch wenig. Also wir haben unseren Austausch passiert über Lebenskleidung. Was will ich nur eine von zwei oder drei Firmen, die in Deutschland wirklich ausschließlich mit fairen Stoffen handeln.
Das ist Ihr Zulieferer.
Das ist unser Zulieferer, genau. Mit dem haben wir Kontakt und wissen dann auch über andere. Es gibt in Essen noch die Rote Zora, die auch selber näht und auch die Stoffe bei Lebenskleidung bezieht. Aber ansonsten so das Thema Netzwerken wäre noch etwas, soll es ja noch länger geben. Wir haben so in dem Bereich sicher noch Luft nach oben, da einfach mehr zu Netzwerken, sich zu verbinden und vielleicht gemeinsame Initiativen zu starten oder etwas.
Als Standort hatten Sie ja auch bei Ihrem Umzug, den Sie ja schon erwähnt hatten, wieder Esslingen gewählt. Soll es dabei auch bleiben oder wollen Sie dann doch irgendwann mal expandieren und in die Welt hinausgehen?
Nein, auf keinen Fall. Also wir wären gerne in der Altstadt geblieben. Das war wirklich ein schöner Standort in der Küferstraße. Das war wirklich toll. Ging einfach nicht. Wir hatten zu wenig Platz. Wir hatten so versucht, das Nachbargebäude dazu zu mieten. Aber dann war es schwierig, anderer Vermieter. Wir hätten den gleichen Mietvertrag haben müssen. Hat nicht funktioniert. Und dann war uns einfach wichtig oder mir wichtig, dass einfach alle, die bei uns arbeiten, auch weiterhin zu vernünftigen, also Wegezeiten zu uns kommen können. Und dann war dadurch einfach schon klar, dass wir in Essling bleiben, abgesehen davon, dass wir uns da sehr wohlfühlen. Und dann gab es diese Immobilie, ziemlich aus dem Nichts, in der Weststadt, neben dem Hengstenberg-Areal. Und das ist öffentlich gut zu erreichen. Da gibt es die 101er halt an der VHS-Haltestelle. Vom Bahnhof ist ein Kilometer entfernt. Also es kann weiter, jeder, die vorher bei uns gearbeitet haben, konnten weiter da bleiben. Und so viele Auswahlmöglichkeiten gab es auch nicht, genau. Und dann war die Entscheidung klar, wir gehen dorthin.
Tolle Sache. Lieber Herr Kowalewski, herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Sie werden ja schon bald wieder bei uns im Haus sein, und zwar zu unserer Gesprächsrunde zur Nachhaltigkeit in der Modeindustrie. Die Veranstaltung findet am 7. März um 17 Uhr im Stadtmuseum statt und dort habt ihr die Möglichkeit, Herrn Kowalewski eure Fragen zu stellen. Weitere Informationen findet ihr in den Shownotes und auf unserer Webseite.
Und auf wasni.de.
Unter wasni.de. Wir hoffen, euch hat es genauso gefallen wie uns und sagen bis bald.
Ja, vielen Dankeschön.
Dank. Danke für das Gespräch.
Tschüss.
Studio Gelbes Haus, der Podcast der Städtischen Museen Esslingen.